So, Johannes 21. Lesen wir nochmal Johannes 30. Johannes 20, 30. Noch viele andere Zeichen, also das ist jetzt der Grund, sagt Johannes, warum er überhaupt das Johannes-Evangelium geschrieben hat. Ne? Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und wenn du dir die Evangelien anguckst, jeder Apostel oder jeder Jünger, der das Evangelium geschrieben hat, also eins von den Jüngern, so beschreibt Jesus aus einer anderen Perspektive. Ne? Der eine als König, der andere geht mehr um das dienende Herz, so, und Johannes geht es mehr darum, Jesus ist Gott. Jesus ist Gottes Sohn. Und nochmal ein Vers, so, der das ganz klar sagt, Jesus ist Gott, Vers 28. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, hey, was nennst du mich Gott? Du sollst nur Gott alleine anbeten. Nein, Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Also er beneint es nicht, sondern lässt es so stehen. Und Jesus ist auch Gott. Und jetzt ist Johannes fertig mit seinem Evangelium, mit seinem Brief. Und ihr kennt es ja, immer wenn ich einen Brief schreibe, kommt immer noch PS drunter. Weil irgendwas ist halt, was mir noch eingefallen ist oder irgendwas, worauf ich besonders Gewicht legen will. Weil das ist das Letzte, was man liest, also merkt man sich es auch. So ein, ist was, wo man so eine persönliche Note nochmal gibt so, und sagt so, hey, und darauf kommt es an. Und das ganze Johannes-Evangelium, klar geht es auch um Dienen und so weiter, aber in erster Linie sollst, wenn du es so durchliest, bringt es dich nur dahin zu glauben und anzunehmen und bestärkt zu werden, in wer Jesus ist und was er getan hat. Also wenn du jemandem Evangelium geben willst, dass du das liest und der ist noch nicht Christ, gib ihm das Johannes-Evangelium. So. Aber Johannes ist noch was wichtig, so einfach für die, die glauben und sich entschieden haben und es ernst meinen mit ihnen. So, und das ist Kapitel 21, sein persönliches PS. Lesen wir mal Vers 1. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Und er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Also einer davon war Johannes, der andere, keine Ahnung. Simon Petrus spricht zu ihnen, hey, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, oh klar, so kommen wir auch mit. Und dann gingen sie hinaus und sie stiegen sogleich in das Schiff und in jener Nacht befinden sie nichts. Absolut gar nicht. Noch nicht mal Mini-Forelle. Jesus hat zu ihnen gesagt, so, hey, bleibt in Jerusalem und wartet auf mein Kommen. Weil dann werde ich euch Kraft geben, so, und die wird auf euch kommen, ne? Der Heilige Geist, er wird euch auch auf euch kommen und dann könnt ihr in meiner Kraft die Dinge tun. Und ihr werdet größere Dinge tun, als die ich getan habe, weil ihr habt mehr Zeit. So. Und ich meine, die sitzen da so, und ich kenne das von mir. Ich bin auch so ein Mann, ich kann nicht einfach still rumsitzen und warten. So. Irgendwas muss meine Hände immer tun. Ne? So. Und das ist auch das Schwerste für mich persönlich als Mensch, zu warten. Ob es nur im Allgemeinen so ist, darauf warten, dass endlich Leute kommen oder darauf zu warten, so in meiner Stöhnzeit, ganz persönlich. Ne? So, und wenn ich da sitze und sage, okay, ich will Zeit mit dir verbringen, ich möchte mich erbauen lassen, ich möchte hören, ich möchte essen, so, und ich möchte auch verstehen, was du sagst, also warte ich, dass du redest. Und das fällt mir dann echt schwer. Oder im Gebet. So, und das ist ganz normal. Aber der Heilige Geist wird uns immer wieder sagen, warte. So, und das zeigt auch Reife, persönliche und geistliche Reife. So, wenn du ein Mensch bist, der Geduld hat. So, und das hast du nicht als Kind. Guck dir mal ein Kind an. Ich habe drei davon. Kinder haben überhaupt gar keine Geduld. Es kommt mir sogar so vor, als ob der Mensch ohne Geduld auf die Welt kommt. So, und alles sofort und gleich, ansonsten bricht die ganze Welt zusammen und es gibt keinen Morgen. Ne? So, und das muss man halt lernen und das ist hart. Aber es ist wichtig. Naja. Jedenfalls, die Jünger, so, nehmen es selbst in die Hand. Na, irgendwas müssen wir tun, machen wir was Sinnvolles. Gehen wir fischen. So, Und ich weiß nicht, es kann doch sein, dass, weißt du, der Petrus war Fischer, das war sein Beruf. Dann kam Jesus in sein Leben, hat gesagt, folgt mir nach. Und Petrus hat alles stehen liegen lassen, ist Jesus hinterher und war kein Fischer mehr, sondern war jetzt ein Jünger, der seinen Lehrer nachfolgt, so ein neues Leben, eine neue Berufung, alles komplett neu. Und jetzt ist Jesus weg. Er sitzt da und der hat nur noch im Gedächtnis so ein, ich habe ihn dreimal verleugnet, so ein, ich war nicht treu, ich bin nicht bis zum Letzten gegangen, so ein, und Jesus hat ihn, ist ihm zwar schon mal begegnet oder hat durch andere Jünger gesagt, hey, und ganz, und sagt auch, sagt den Jüngern, ich bin da, und sagt aber auch Petrus, so ein, ich bin da und komm wieder. So ein, also er hat, Jesus hat schon mal gesagt, so ein, hey Petrus, ich freue mich auf dich, ich warte auf dich, ich komme zu dir. So, du bist noch mein. Ne? Aber es kann auch sein, dass Petrus jetzt da sitzt und denkt so, naja, dann muss ich jetzt anfangen wieder zu arbeiten. So, dann macht das jetzt keinen Sinn mehr, dann muss ich jetzt wieder für mich sorgen. Und das Erste, was ihm einfällt, ist klar, sein alter Beruf. Das heißt hier, als es aber schon Morgen geworden war, da stand Jesus am Ufer. Doch wussten die immer nicht, dass es Jesus war. Also Jesus ist jetzt verherrlicht worden. Maria hat ihn gesehen, Jesus! So, und hat, ist ihm um den Hals gefallen und hat ihn festgehalten. Jesus hat gesagt, hey, halt mich nicht fest, Sohn, ich muss nochmal zum Vater, ich bin noch nicht verherrlicht. So, also, hey, halt mich jetzt noch nicht fest, weil ich muss nochmal gehen, aber ich komme wieder. So, und jetzt hat Jesus einen neuen Leib, so, und den bekommen auch wir, so, wenn wir verherrlicht worden sind in seiner Herrlichkeit. So, und in dem Jesus ist genau das passiert, was mit uns passiert, was die Bibel sagt. So, Jesus wird wiederkommen, aber was dann passiert ist, dass alle Heiligen, die Jesus angenommen haben, so vom Tod auferstehen und hier durch die Welt latschen. Also da kommen die Heiligen aus den Gräbern, so, und rennen nochmal eine Weile durch die Welt. So, alle, die bis dahin gelebt haben, so, und erzählen das Evangelium. Ist doch der Hammer, oder? So, hoffenweise Zombies, die da rumrennen. Jesus ist das passiert, so, er ist gestorben, dann 3 Tage später war in der Unterwelt, hat gepredigt, das Evangelium, so, hat gesagt, ich habe gesiegt, so, ist wieder auferstanden vom Tod, aber er war noch nicht verherrlicht. Und das ist das Bild für diese Toten, die halt auferstehen, ne? So, aber sie sind noch nicht im neuen Leib. Und dann kommt die große Entrückung, so, und plupp, sind alle bei Gott und dann werden wir verherrlicht, kriegen einen neuen Leib und dann kommen wir wieder zurück und da leben wir ewig. Also 1000 Jahre Krieg und so weiter, aber es ist ja eigentlich schon alles erledigt. Kommt alles in Offenbarung, wird spannend, wird super cool. Aber so ein, das Ding ist, Jesus kommt jetzt wieder und hat einen neuen Leib. So, und anscheinend sehen wir dann nicht mehr so aus, wie wir jetzt aussehen. Ich bin jedenfalls froh, dass. Ja, also ich habe nicht viel vorne, ich bin froh, dass Jesus noch ein Mann ist. Ist echt egal. So, als es aber schon morgen, ich würde meinen Bart vermissen. Als es aber schon morgen geworden war, da kam sie und. Als es aber schon morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworten ihm, nein. Und die sind ungefähr so 200 Meter weg. Steht irgendwo da 100 Meter weg, 200 Ellen. So, also schreien die da über den See und Jesus auch am Ufer, hey, Hunger! So, und dann sprach er zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus. So werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und sie konnten nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Jesus hat zu Petrus gesagt, du wirst Menschenfischer werden. Und es war, weißt du, eine klare Berufung als Evangelist. So, und du wirst von mir in die Welt gesandt werden, um Menschen, um die Netze auszufangen, also auszuwerfen, also die Wahrheit, das Evangelium erzählen, so, und die Menschen dann zu fangen und nach Hause zu bringen, in die Gemeinde, zu mir zu bringen. So, und das ist ein ziemlich cooles Bild, so, weil die Jünger stehen da und machen es aus einmal Kraft, so, weißt du, und kriegen es irgendwie nicht hin, obwohl sie super viel Erfahrung haben. Petrus war ein ausgelernter Fischer, so, also der wusste, wie man fischt, der wusste auch, an welche Stellen man musste. Ne? So, und dann kommt Jesus, so, und sagt ihnen die Richtung. So, und sie brauchen nur das Netz reinwerfen und die ganzen Fische kommen rein. So, und das ist von Gott. Aber da kommen wir später zu. Vers 7, da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, also der Johannes, zu Simon Petrus. Es ist der Herr. Und als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, der Gott, der das obere Gewand um sich, denn er war nur im Schlüpfer, und warf sich in den See. Die anderen Jünger, die kamen mit dem Schiff ganz gemütlich, denn sie waren ja nicht weit weg vom Land, sondern 200 Ellen ungefähr weit. Und sie zogen das Netz mit den Fischen nach. Hey, so viele Fische, dass es nicht... Die ganzen hatten Kerle da, und Johannes, der Jüngste, so, aber dass sie es nicht so ranziehen können, ne? So eine gewaltige Kraft, die dahinter ist. So, und es ist doch... Ah, ich liebe Petrus. Ich meine, sein Herz, so voller Eifer und voller Leidenschaft, so ein Jesus, mein Jesus, und ab ins Wasser. So, wenigstens zieht er sich noch an. So, aber keine Ahnung, vielleicht hat er gedacht, Jesus, und dann laufe ich jetzt wieder um den See. Club. So, ich habe mir das jetzt so vorgestellt beim Lesen. Aber es ist einfach krass. Ich meine, ohne nachzudenken, einfach rein und zu Jesus. Und das ist das Herz, so ein, das Jesus braucht für den, den er am meisten nutzen kann. Nicht ein Herz, das irgendwie toll ist. Guck dir mal Petrus an, der ist nicht toll, so von seiner Fehlerskala her. Ne? So, aber er hat, weißt du, alle anderen sind es nicht wert, nass zu werden oder so. Ne? Da ist nicht diese feurige Leidenschaft, so, egal was es kostet, ab zu Jesus. So, ne? So, das ist nur der Petrus. Und das ist, er möchte und wollte schon immer, und deswegen war er immer bei Jesus an erster Stelle, so, er wollte immer automatisch so nah, wie es nur geht, bei Jesus sein. Egal, was es kostet. So, und er war der, der das Schwert gezogen hat, um Jesus zu beschützen. Sonst hat sich keiner getraut. Wir wissen noch, das waren, ich habe eine Zahl vergessen, 600 Leute, nee, 400 Soldaten, nee, 600 Soldaten. So eine halbe Legion, nee, ein Zehntel von einer Legion. So ein, ey, und der hat ein kleines Messerchen und zückt das. Ich beschütze meinen Jesus. So ein, das war ein Mann, der das echt ernst meinte. Und deswegen gibt Jesus ihm auch das Amt, so seine Schafe zu hüten, als Oberhirte sozusagen. Ja, so mehr brauchen wir nicht. Und das ist einfach total entspannt für mich, so zu wissen, ich muss nicht gebildet sein, ich brauche keinen Zettel, sondern ich brauche noch nicht mal die Gaben oder die Talente, sondern ich muss einfach nur Jesus so nah wie möglich sein, so, und schon bin ich fähig, benutzt zu werden. So, und ich brauche nur an der Stelle zu sein, wo ich fischen soll und die Netze auswerten, die er mir gegeben hat, so, und er wird die Fische einfach reinschicken. Ne? So, es ist alles sein Ding. So, und wir müssen einfach nur das richtige Herz haben. Und dieses richtige Herz haben, das ist halt, es ist nicht nur diese Leidenschaft, gepackt zu sein von Jesus und so nah wie möglich bei ihm zu sein, sondern es ist auch das Herz, das sich danach sehnt und ausstreckt, so zu sein wie er. So, der sagt, du bist mein Vorbild, du bist mein Herr, so, und ich will, nichts anderes ist mir kostbarer und wichtiger als du. Und es ist das Herz, das sagt, ich will deine Reinheit, ich will dir folgen, egal was es kostet. Egal, ob mein Leben da drauf geht, egal, ob ich Anerkennung habe oder nicht, egal, ob ich jetzt nass werde, sondern ich will nur dich und nur dich allein. Und Jesus ist das wichtig und Gott ist das wichtig. Mensch, wäre ich so ein Ehemann, so ein, wie Petrus hier, ein Jünger von Jesus, so, dann wäre meine Frau auf dem siebten Wolken. Weißt du, so ein Herz zu haben für jemanden, ist alles, was man benötigt. So, eben diese Reinheit ist super wichtig. So ein, es ist ein ernstes Herz, so was Segen erfährt. Vers 9. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, da sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und einen Fisch drauf liegen und Brot. Und Jesus spricht zu ihnen, wer bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt? Weißt du, Jesus hatte keine Angel, kein Netz, sondern und das Essen schon fertig. Weißt du? So ein, hey, Gott braucht uns nicht. So, Gott braucht unsere Werke nicht und unsere, noch nicht mal unseren guten Willen. So, hey, er hat schon alles bereitet und fertig. So, Weißt du, da braucht man nicht mal Netze, da braucht man nicht mal sich bewegen. So. Weißt du, und er weiß genau, was wir brauchen, und da ist es. So, wir müssen nicht dafür arbeiten, so, sondern er hat uns schon alles gegeben. Wir brauchen uns nur noch nehmen. So sagt Hebräer, glaube ich, wissen wir. So, ne? Und weißt du, die kommen und sitzen die ganze Nacht da und paddeln und rudern und machen ihren Netz da und sind total frustriert so, und es wird schon wieder morgen, so, das war bestimmt, in der Kalt war es wahrscheinlich nicht, wenn sie im Schlüpfer da saßen, aber so, jedenfalls war es eine lange Nacht, so, und ziemlich frustrierend. Ich weiß, wie es bei mir ist, wenn ich irgendwas tue und ich sehe keinen Erfolg, dann bin ich total frustriert. So, das sind, und dann kommen die an Land und Jesus hat das Essen schon fertig. So, da braucht noch nicht mal die Fische, die sie gerade gefangen haben. So, und Jesus macht auch für uns Essen fertig. Und die Nahrung, die wir brauchen, die kriegen wir nicht dadurch, dass wir was tun. So, das ist eine andere Nahrung, die gehört nicht uns. Die Fische, die sein Land ziehen, die Fische, die ins Netz kommen, weil wir Menschenfischer sind, so, die sind nicht für uns. Das ist nicht unsere Nahrung. Das gehört nicht uns. So, da sind wir nur Verwalter. So, wir sind nur Werkzeuge. So, die gehören Gott. So, das ist so, die Nahrung, die wir kriegen, so, die gibt er uns einfach so, ohne dass wir was machen, weil wir seine Kinder sind. Das ist schon fertig. Und wir müssen zu Jesus kommen und die Nahrung nehmen. So, er hat schon gekocht, so, und wir müssen nur noch essen und Gemeinschaft haben mit ihm. So, und es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. So, ich kenne es bei mir, dass es schon Zeiten gab, wo ich nur drauf geguckt habe, so, welche Fische fange ich ein. Und das war gleichzeitig meine Nahrung. Das ist wie beim Predigen. So, dass ich mich auf die Predigten vorbereite, ich lese ja Gottes Wort, ich verbringe Zeit mit Jesus, ich bete ja so, und ich habe dann meine Andacht sozusagen. Ne? Aber das ist nicht für mich. Das ist auch für mich logisch. So, jede Predigt, die ich halte, halte ich mir so, und spricht mich an. So, aber das ist nicht dieses kleine Kohlenfeuer mit diesem Fisch und diesem Brot, wo Jesus sitzt und auf mich wartet. So, das muss ich mir persönlich holen. So, da geht es nur um mich. Nicht um andere, sondern nur um mich. Und das ist die Sache, wo wir echt egoistisch sein müssen. Wo wir sagen, hey, jetzt diene ich nicht dir und jetzt geht es nicht um dich und jetzt liebe ich dich auch nicht, weil jetzt gehe ich in meine Kammer, wo kein anderer reinpasst, wo ich zuschließe und die Tür zumache, wo ich nur mit Jesus am Kohlenfeuer sitze und esse. Da hat meine Frau nichts zu suchen, meine Kinder nicht. Da hat die Gemeinde nichts zu suchen, da haben meine Familie nichts zu suchen, keine Menschen, keine Freunde, nichts. Da bin ich Egoist. Hier mache ich die Tür zu und Ruhe. So, und jetzt kannst du eine halbe Stunde auf mich warten und dann helfe ich dir weiter. So. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Herz haben und sagen, Jesus, du und ich, komm, jetzt ist unsere Zeit. Geht jetzt die Aufnahme weiter? Ja, super. So. Wo waren wir denn? Nee. Danke. Echt?
Ja.
Achso, ja. Bringt mir die Fische her. Simon Petrus, der stieg hinein ins Boot und zog das Netz aufs Land voll großer Fische. Typisch Mann, 153. 1, 2, 3. Ich habe 153 Fische gezogen. So. Aber ist ja auch egal, ist schon echt lustig, dass er die nachgezählt hat. Aber so ein, hey, aber seht ihr das? Hey, davor, die ganzen Jünger saßen im Boot und waren nicht fähig, dieses Netz an Land zu ziehen, ne? Also mit übelster Kraftanwendung, und hier ist Petrus alleine und zieht das Netz einfach. So. Das ist eine übernatürliche Kraft. Und die bekommen wir, wenn wir gehorsam sind und warten auf die Stimme von Gott. Bei jedem noch so kleinen Dienst zu bei jeder noch so kleinen Sachen in unserem Leben. So. Hey, wenn wir auf Gott warten und die Anweisung annehmen, so, dann haben wir die Kraft, um Dinge zu tun. Dann gibt es keinen Burnout, dann gibt es keinen, ich sag's nicht wegen dir, sondern weil ich höre das jetzt ständig gerade. So, und das ist gerade echt, ich höre das immer mehr so, bei Christen. So, das ist echt Wahnsinn. So, weißt du, wenn wir lernen, geduldig zu sein und zu warten und darauf zu vertrauen, dass das Wenige, was wir dann tun, wenn wir auf Gottes Stimme warten, dass es trotzdem im Endeffekt mehr Gewicht hat, als wenn wir die ganze Zeit rödeln, so, und das ist eine Vertrauenssache, hey, dann werden wir immer genau zur richtigen Seite auswerfen, dann werden wir genau einen richtigen Moment ziehen und wir werden ja alles schaffen, was Gott von uns will. Und obwohl es so viel waren, da zerriss doch das Netz nicht. Weißt du, Jesus sorgt auch um das Werkzeug, das wir als Gemeinde benötigen, oder als persönliche Sachen. Zum Beispiel Elia, so ein Prophet, ne? Oder Elias, ich verwechsel die zwei noch. Jedenfalls hatte einer von beiden halt so auch Jünger. Und die saßen wir okay in Buchte und dachten sich, oh Mann, hier ist echt zu eng. Also irgendwie brauchen wir mehr Platz. Und dann kommen die zu Elia oder Elias und sagen halt hey, wir müssen ein bisschen anbauen. Also wir müssen jetzt im Wald paar Stämme, also ein paar Bäume fällen und halt ein größeres Haus hier bauen, weil irgendwie, ne? Und die hatten halt kein Geld, wie es nun mal so ist, für Missionare meistens. Naja, und dann mussten sich halt das Werkzeug borgen. Und der eine, fängt an zu hämmern und auf einmal fällt sein Eisen vom Stab, seine Axt, und fällt in den Fluss rein. So tief, dass er es nicht mehr sieht und nicht mehr rankommt. Und die Dinge waren super teuer damals. Und ging es nicht mal zum Baumarkt und hast für 10 Euro eine Axt gekauft. Und der Star fängt an zu flennen und ist total fertig mit der Welt, hey, meine Axt, und wie soll ich das zurückzahlen, und mein Gott, und Elias kommt nimmt sein Stöckchen, batscht da aufs Wasser rum, und das Eisen kommt hochgeschwommen, und dann kannst du da nehmen. Und das ist halt genau das, was ich, seit ich mit Jesus gehe und ihm diene, immer wieder sehe. Ich habe überhaupt kein Geld, ich habe noch nicht mal Ahnung, was ich alles brauche, aber irgendwie, wenn ich irgendwas bauen muss oder so, oder die Gemeinde bauen muss oder so, ich finde immer exakt genau das, in genau der Maßnahme, wie ich es brauche. Es bleiben nur selten Reste übrig. Es reicht immer und es passt perfekt. Gott sorgt dafür. Hier kannst du auch darauf vertrauen, dein Besitz einzubringen in Gottes Reich. Er sagt, wir sollen nicht festhalten in unserem. Aber wenn du es einbringst, selbst wenn es kaputt geht, er sorgt für den Rest. Und Jesus spricht zu ihnen, komm frühstücken. Und keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist denn du? Denn sie wussten, dass es der Herr ist. Da kommt Jesus, und er nimmt Brot, und er gibt es ihnen. Und ebenso den Fisch. Sie sitzen zuerst da in Jerusalem, warten auf Jesus. Wir haben letztes Mal gesehen, dass sie sich sonntags immer getroffen haben zum Gottesdienst machen. Und dass sie da sitzen und beten und Gottes Wort lesen und Gemeinschaft haben und singen. Sie sehen, oh Mann, jetzt gibt es kein Essen mehr, wir haben Hunger. Sie versuchen für sich selbst zu sorgen. Jetzt sitzen sie hier und Jesus hat für alles bezahlt und hat gekocht und hat gefangen und hat zubereitet, hat sogar das Feuer angemacht und so. Sie sitzen da und er gibt ihnen Brot und er gibt ihnen Fisch. Und ich bin mir sicher, die haben an die Speisen der 5000 gedacht. Da gab es Brot und da gab es Fisch. Und es war genau die gleiche Situation, die hatten nichts. Thomas, der Zweifler, guckt in seinem Portemonnaie wir haben absolut überhaupt nicht genug, um hier irgendwas zu ernähren. Und Jesus ruft in die Menge und da kommt so ein kleiner Bub an mit seinem Fisch da und seinem Brot. Und Jesus macht die 5000 Männer mit Frauen und Kindern zusätzlich noch satt. Bei uns ist es genauso. Ich lebe auf Spendenbasis. Ich musste das von Anfang an lernen. Ich habe mein Leben lang für mich selbst gesorgt. Ich habe gearbeitet, ich habe härter gearbeitet, hatte mehr Geld. Ich hatte nicht zu klagen. Ich wusste genau, wie viel ich kriege und wann. Und dann kam ich zu Jesus. Habe ich vom Amt gelebt. Hatte ich Arbeitslosengeld. War genau das Gleiche. Ich wusste jeden Monat, wie viel ich kriege. Ne? Ich hatte immer diese Sicherheit in meinem Rücken. Ich habe dafür gesorgt, ich weiß genau, ich habe so und so viel. Und dann bekomme ich wieder was. Und dann komme ich zu Jesus und er sagt, arbeite für mich und vertraue mir, dass ich für dich sorge. Und für mich, ich habe das gebraucht. Für mich war das super hart, einfach da zu sitzen und zu sagen, also erstens zum jemand anderes, von irgendjemand anderem kommt Geld. Und das zweite, nicht zu wissen, wann und wie viel. Ne? So, ich hatte 3.000 oder 4.000 Euro Schulden, als ich zu Jesus kam. Und selbst für die musste er dann sorgen, weil ich nicht arbeiten konnte, um die abzuzahlen. So, und das ist eine Menge Geld. Ja, kommt frühstücken. Vers 13. Da kommt Jesus und er nimmt das Brot und er gibt es ihnen und auch die Fische. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus dem Tod auferweckt war. Als sie ihn gefrühstückt hatten, vielleicht noch eins, so bevor wir aufs Neue gehen. Evangelisation. Hey, wir fangen jetzt an zu evangelisieren, ne? So als Gemeinde. Und ich finde das cool, so jeden, ja, ist egal, ob es jetzt hier der zweite Donnerstag ist, so ein, aber wir gehen jetzt raus. So ein, und ich würde, also ich habe das persönlich immer so gemacht, aber wenn du in einer Gruppe bist, dann ist das eh meistens anders bei Missionsansätzen und so, weil dann kommen Leute, die haben Pantomime vorbereitet oder Musik oder ein Theaterstück oder irgendwas, ne? So ein, wenn wir rausgehen, so ein, dann möchte ich das gerne so machen, wie das hier praktiziert wird. So ein, wie es die Evangelisation in der Bibel steht. So ein, ich persönlich habe damit die besten Erfahrungen, so ein, von daher. Ich glaube auch, dass der größte Segen da drin ist, uns am Stress reißen. So, und zwar, mit der Wahrheit rauszugehen. Weißt du, die Jünger mussten nichts machen, außer auf den See fahren. Ne? So, die Netze auswerfen, zu warten, einzuziehen und nach Hause zu gehen. So, und ich, für mich ist das die machtvollste Evangelisation, die man haben kann als Gemeinde. So, weißt du, wir werden rausgehen, so wie Dorit gerade. Wir werden rausgehen und wir werden die Netze auswerfen, wir werden die Wahrheit erzählen, wir werden beten, wir werden Gemeinschaft haben, so und werden zu gucken, so wie die Fische reinkommen oder nicht. Weißt du, weil wenn du ein Netz auswirfst, dann hast du überhaupt keine Kontrolle über die Fische. Du wirfst es einfach rein und dann musst du abwarten, wie welcher Fisch sich da drin verschwimmt. So, du kannst dich nicht bewegen oder weißt du, so ein Fisch, dann, so jetzt habe ich einen drinnen im Netz, so du hast überhaupt keine Kontrolle, so du sitzt einfach nur auf deinem Boot und bist Zuschauer. So hey, Paulus hat gebetet, so als er gelehrt wurde, wie soll ich evangelisieren gehen, das hat er gebetet, okay, zeig mir wem und zeig mir was ich predigen soll. Und er hat gewartet auf die Person und er ist dann hin und dort der Heilige Geist hat ihm die richtigen Worte gegeben. So und ich habe schon alles an Evangelisationen durch und ich habe nirgendwo wirklich so diesen vollen Erfolg gesehen. Ne? Ich habe diese Rohrbomben gesehen, kennt ihr das? Manche sitzen auf dem Boot und werfen so einen kleinen Bomben rein ins Wasser, dann macht und durch diese Schallwelle werden die ganzen Fische ohnmächtig und schwimmen dann oben auf dem Wasser, brauchst du noch nehmen und ins Boot werfen. So, wir Christen machen das manchmal genauso. Ne? Wir bauen uns irgendwelche Bomben so, die dann wenn die Fische da, die Menschen drumherum sind, so, die es einfach nur umhaut, so, ne, und die überhaupt nicht mehr klar denken können und sofort nach vorne kommen oder was weiß ich, so, sofort in die Gemeinde kommen. So, halte ich überhaupt nichts von. So, weil irgendwann lässt es Wirkung nach und dann sind sie wieder klar. So, die Sekten machen das so. So, oder, weißt du, wir konzentrieren uns nur auf diesen Köder so, und entwickeln und basteln und konzentrieren uns und machen Lagepläne, so welchen Beamer unseren Köder noch verfeinern können, so dass wir ja, die Sinne des Menschen anregen, so dass wir gelockt werden zur Angel, um gefangen zu werden. Selbst da ist der Fisch nicht freiwillig dann drin. So, ne? So, aber was sind, ich kenne so viele missionarische Vorbereitungen für einen Missionseinsatz, so ein wo sich nur, also da ging es nur um diesen Köder. So, ich meine, das ist zum Teil auch wichtig, aber das ist nicht das, ne, worum es geht, so, wofür man beten soll und so. So und selbst da, die Christen momentan, also echt die größte Masse der Christenheit, so habe ich so den Eindruck, konzentriert sich auf diesen Köder. So, wir müssen Künstler sein jetzt, wir müssen Schauspieler sein, wir müssen so unsere Gemeindestruktur verändern, so um die Menschen irgendwie ranzulocken und zu suchen, so wie die Motte ans Licht. So ein, aber selbst da, so ein, weißt du, Gott, vielleicht schafft man es, so Leute in die Gemeinde zu kriegen, schafft man auf jeden Fall. Vielleicht mehr, als wenn man ganz normal rausgeht. So ein, aber das Problem ist, so ein, die Leute gehen dann wieder. So, weil irgendwann lässt halt dieses Glitzern, das ist weg. So, dann sehen sie, ich bin hier total am falschen Platz. So, hey, die größte Macht, die Christen heute haben, um Menschen zu Jesus zu bringen, ist Gottes Wort. Und es klingt total banal und es klingt total unlogisch, aber das ist die Wahrheit. Weil du gehst raus in die Dunkelheit, so wo keiner irgendeinen Schimmer von Wahrheit hat, so, und du erzählst Wahrheit, du erzählst Licht. Und die Menschen stehen auf einmal im Licht, nur weil wir da sind, und hören auf einmal die Wahrheit. So, und manche zieht an, die Motten, und die sagen, ey, das ist genau, irgendwie zieht mich das an, irgendwie ist es genau für mich so, und irgendwie will ich davon mehr. Und andere, ich hasse das Licht, ich will damit nichts zu tun haben, ich fühle mich in meiner Dunkelheit wohl. Und dann gehen sie. Weißt du, und die sich dafür interessieren, so für das Licht, das sind die Gott berufen hat. So, das sind die in die Gemeinde gehören, das sind die Kinder Gottes. Hey, und die kommen zur Gemeinde, weil sie es wollen. So, hey, es ist die größte Macht. So, bring das Licht raus und vertraue auf Gott. So, wir sind nur da, um Netze auszuwerfen. Mehr nicht. Wir können nicht die Welt evangelisieren. Das ist überhaupt nicht unsere Mission. Sondern du bist nur frustriert im Endeffekt. So, hey, vertraue auf Gott. So, und dann macht es auch richtig Spaß, rauszugehen. Weil du hast nur gute Gespräche. Weil du auf die wartest. So, guck dir hier Frankie an zum Beispiel. Na, alles kann ich nicht erzählen. Aber so ein, hey, irgendwas hat Toni und Frankie damals angesprochen. Und irgendwas war da, wo sie gesagt haben, so, hey, hier möchte ich wieder her. Und hier möchte ich wieder her. Und hier möchte ich wieder her. Und dann irgendwann, hier möchte ich bleiben. So ein bisschen, hey, vertraue auf den Geist Gottes, so, dass es seine Arbeit ist. Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, da spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, so ein ziemlich förmlicher, liebst du mich mehr als diese? Und ich bin mir nicht klar, wer diese sind. Also entweder sind das jetzt die Jünger, ne? Ich weiß nicht, worauf Jesus gerade guckt, als er sagt, liebst mich mehr als diese. Also ich schätze, macht für mich überhaupt keinen Sinn, wenn es die Jünger wären. Sondern ich glaube, er meint die Fische. So, liebst du mich mehr als die Fische? Kann aber jeder selbst definieren. Eigentlich, was kommt das gleiche raus. So, aber liebst du mich mehr als diese? So, und Jesus nimmt hier ein bestimmtes Wort für Liebe, nämlich, da muss man ins Griechische gehen, so ein dieses Agapao, ne? So, diese absolut reine göttliche Liebe, so dieses oberste Maß an Liebe, das man überhaupt aufbringen kann. Das ist Agape, das ist die Liebe, mit der Gott uns liebt. Da gibt es nichts drüber. Es ist nicht eine leidenschaftliche Liebe, also gehört alles mit rein, aber es ist nicht nur so diese Emotionen, es ist nicht nur dieses ich hab dich lieb, Ding, so, ne? So diese Zuneigung, sondern es ist diese absolute Hingabe. Also absolute Hingabe oder völlige Hingabe, so ist die Definition ungefähr von Agapao. Jesus fragt so, hey, liebst du mich? Also mit dieser völligen Hingabe. Und er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das ist übersetzt im Griechischen mit diesem Vileo. So, und Vileo bedeutet, ist so eine emotionale Liebe. Ist so wie eine Liebe unter Brüdern. Ne? So, ist nicht diese völlige Hingabe, sondern dieses, ich fühle mich verbunden und ich will dir nah sein und du bist mir wichtig. Was? So ein, und das ist schon echt cool. So ein, weil er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, hey Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mit dieser Agape-Liebe? Ne? Er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Also dieses Video. Er spricht zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Und jetzt nimmt Jesus, schwenkt er um und nimmt dieses Video, mit dem der Petrus immer geantwortet hat. Also diese emotionale Liebe, diese Zuneigung. Hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Also Petrus wurde jetzt traurig, weil Jesus nicht mehr dieses Agape nimmt, sondern so eine Stufe runterkommt und sagt, hey, liebst du mich? Liebst du mich? Na gut, Petrus, hast du mich lieb? So, ne? Und das ist cool, dass Jesus bei uns genauso kommt, dass er auf unsere Ebene kommt, in der wir lieben und dienen und geben können. So, und damit geht. Er sagt dann, und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge und du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, dann weide meine Schafe. So, und ich bin froh, dass ich im Dienst stehen darf und Gott nachfolgen kann, obwohl ich selber auf diese Agape nicht habe in mir. Weißt du, und dass Jesus auch dann nicht verlangt, sondern runterkommt auf mein Level und sagt so, hey, dann dien mir mit den Mitteln, die du gerade hast. Und mit dem Herzen, das du gerade hast. So will ich dich haben. So. Und es ist schon super wichtig, dass wir das sehen. Weißt du, macht das dreimal, so wie Petrus ihn dreimal verleugnet hat. Ne? So. Und das Coole ist, Jesus hat ihm die Berufung gegeben, sei Menschenfischer. Und jetzt gibt ihm Jesus eine neue Berufung. Und er sagt, hey, sei Hirte. Menschenfischer, Evangelist, Hirte, Pastor. So, also übersetzt heißt das Wort Pastor. Das ist ein normaler Hirte halt. So, dass er sagt, hey, ich will nicht mehr, dass du die Menschen fängst, sondern ich will, dass du die gefangen sind, dass du dich um die kümmerst. Das ist ein ganz anderes Level. So, und wir sehen dann noch später, dass Petrus auch genau das hat. Er bleibt in Jerusalem sein Leben lang und er kümmert sich um die Juden. Ne? Und er legt den Grundstein für die Heiden. Und er guckt, dass die Gemeinde funktioniert. Und er ist der auch auf die Jünger aufpasst und über ihn steht. Er ist ein Hirte, hat eine neue Funktion bekommen. Und Jesus gibt ihm noch mehr Verantwortung, obwohl er so gefallen ist. Ja, hab ihn lieb und begegne ihn, wenn es geht, mit der Agape. Begegne ihn mit allem, was du hast. Jesus will uns näher kommen. Er will mit uns am Feuer sitzen. Er möchte Gemeinschaft haben, sodass wir ihn spüren, ganz nah sind. Wer das verpasst, der schmeißt alles weg, was er eigentlich haben könnte. Und das ist, ich bin traurig, das ist eigentlich schändlich. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sag dir, als du jünger warst, da götzt du dich selbst. Und du gingst, wohin du wolltest. Und so kennen wir Petrus. Ne? Ich zieh mich selber an, ich bestimme den Weg. Drauf los, wenn ich zuschneiden will, dann schneide ich zu. Ich kann das machen, ich werde dich nicht verleugnen, ich werde bis zum Tod gehen, ne? So, Petrus halt. Ich kann alles selber machen. Ich bin der Checker, ich bin, okay, haben gar kein Lied gesungen. Wenn du aber alt geworden bist, und das alt, naja, bezieht sich nicht auf Alter, sondern auf Reife, wenn du alt geworden bist, dann wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich götten und führen, wohin du nicht willst. Weißt du, Petrus ist ein demütiger Mann geworden. Petrus hat sich verändert. So ein Petrus hat sich verändert. So ein. Ja, weißt du, ich möchte Jesus so ein Dünns machen. Hey, Petrus war ein absoluter Traubgänger und ein Typ, der meinte, er kann alles allein. So ein, der macht keine Fehler und ist kein Sünder, so ungefähr. Und Gott hat ihn gewarnt und Gott hat zugelassen, dass er fällt. So ein, ja, und jetzt ist er ein vollkommen veränderter Mensch. So ein, jetzt sitzt er nicht da und sagt, ja, ich liebe dich mit dieser absoluten Liebe. So ein, ich kenne das manchmal, sagt du so, ich liebe dich und ich sage, ich auch, obwohl ich gerade krummig bin. So ein, weißt du? Er sitzt da und er weiß genau, hey, ich kann dich nicht lieben mit dieser Liebe, mit der du mich liebst. Ich habe diese Agape nicht. Ich habe nur dieses Vileo. So, und mit dem Vileo liebe ich dich mit allem, was ich habe. So, und wir werden dann sehen, so in seinem Wandel jetzt ist er nicht mehr der, der vorangeht, sondern ist der, der wartet. Und es ist der, der sich führen lässt und sich anziehen lässt von Gott. So, ab jetzt ist Gott sein Leiter, nicht mehr er. Nicht mehr er ist der Herr über sein Leben, sondern Jesus. Jesus göttet ihn, Jesus führt ihn und Jesus wird ihn auch an Orte bringen, an denen er nicht will. Zum Beispiel die Heiden, aber dann noch später ist auch für seinen Tod so ein, er wird gekreuzt wie Jesus. Ein Kind geht freiwillig ans Kreuz. Vers 19. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, das spricht er zu ihm, folgt mir nach. Und ich finde es so toll bei unserem Gott, das ist alles, was er zu uns sagt. So wenn er uns berufen hat zum Dienst. Hey, folge mir nach. Und an uns liegt, ob wir das tun oder nicht. Hey, ich weiß, der größte Segen liegt drin, einfach zu sagen, klar. So, sich nicht mal umzudrehen, einfach weiterzugehen mit einem Blick auf ihn. So ein Fluch ist es dagegen, wenn man genau das Gegenteil tut von dem, was Gott sagt. So, wenn man im gleichen Schweinetrog sitzt wie vorher. So, ich kenne das von mir. So, jedes Mal, wenn ich in diesem Trog wieder sitze, dann nur, weil ich nicht gefolgt bin, nicht gehorsam war. Hey, Christenheit geht nicht nur um Liebe und Gnade, Christenheit geht um Gehorsam. So, und der Gehorsam, den können wir in Liebe und Gnade tun, weil wir sind nicht immer gehorsam und treu. Hey, aber Gott ist ein Herr, ein König und wir sind seine Sklaven. Wir sind nicht nur sein Freund und seine Kinder, sondern seine Verlobte, sondern wir sind seine Sklaven, seine Knechte. Wir sind erkauft und wir gehören nicht mehr uns selbst. So, und er ist der Herr. Hey, wenn ich eine Arbeitsstelle habe und ich habe einen Chef und der sagt zu mir, hey, du machst heute das und ich sitze da und mache meinen Klapp auf und sage, nö, ich mache heute was anderes, hey, dann werde ich rausgeschmissen. So, weil ich nicht mehr funktioniere. So, weil diese Stellung nicht mehr richtig ist. So, hey, und Gott, was ist denn, Gott ist doch viel mehr als irgendein Chef. Irgendein Dödel, so irgendein Mensch, der nur Fehler macht und sich nicht benehmen kann. So ein, hey, das ist Gott, der immer gerecht ist und treu. Und er ruft zu uns, folgt mir nach. Hey, wie dämlich ist es denn, wenn ich mein Herz so versperre und sage, naja, ich mach über das jetzt, tschüss. So ein, hey, Gott ist Gott. Das muss er bleiben, auch bei den Christen heute. So ein, Vers 20. Petrus aber wandte sich um und er sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, also der Johannes, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt hatte und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, da spricht der Jesus, Herr, was ist jetzt aber mit diesem? So, und das bedeutet Petrus. Ich meine, Gott, Jesus kommt zu ihm und sagt so, hey, du bist jetzt der Hotte. Und Petrus natürlich ein bisschen, check it out, so. So, ne? Und Johannes kommt hinterhergelatscht, so. Hey, warum läufst du jetzt mit uns nicht so? Jesus hat gesagt, folgt mir nach. Jesus spricht zu ihm, hey, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht's dich an? Folg du mir nach. Jetzt guck nicht auf deinen Nächsten. So, es kann sein, dass jemand mehr benutzt wird, oder anders, oder mächtiger als ich. So, aber hey, wenn ich auf den gucke und Vergleiche mache, werde ich nur depressiv und eifersüchtig. Hey, für manche hat Gott nur einen Dienst und das ist der, an ihm dran zu bleiben. und irgendwie Vorbild zu sein für die Welt. Einfach nur, weil er jesusgemäß lebt. Jemand anderen stellt Gott mehr ins Rampenlicht und auf eine Bühne und ganz oben hin, so, wo viele Augen drauf gucken. So, der hat es viel schwerer als der, der nur sich um sein Leben drehen muss. So, weil da kommt Satan erst richtig, so. Weil der steht im Bild. So, der muss immer irgendwie Vorbild sein, so. Der muss immer, so, darf keine Fehler machen, darf nicht selbst predigen oder sonst was. So, das ist der, der im Endeffekt die Kosten zieht, sagt die Bibel. So, es sind, von daher, guck nicht neidisch auf die, die, die Gott höher stellt, so, in der Öffentlichkeit mehr setzt. So, sondern ey, sei froh mit der Stelle, wo du bist, weil mehr kannst du auch nicht tragen. Und Jesus sagt zu ihm, hey, dreh dich um dich selbst, Petrus. Ich habe gesagt, folg mir nach, mach das. Hey, und ich rede mit Johannes anders. Und für ihn habe ich einen anderen Plan als für dich. Jeder ist anders. Und mit jedem verfahre ich anders. Du sollst sterben, so ein Johannes bleibt leben. Habe ich beschlossen, so ist es. Vers 25, Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, hat man, folgt mir nach. Vers 23. Daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern, hey, dieser Jünger, der stirbt nicht. Und jetzt berichte ich das Johannes mal gleich. Ja, und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht's dich an? So, also Johannes war schon ein bisschen genervt anscheinend. Wir werden noch sehen, Johannes stirbt, so eine Kirchengeschichte heißt, so ein Johannes stirbt an Altersschwäche. So, er wird ein Lehrer werden, so ein, er wird jüngern, so ein, und so die erste Bibelschule sozusagen. So ein, sind alle Jünger, die Jesus hatte, werden sterben als Märtyrer, außer Johannes. Johannes wird in Altersschwäche sterben. So ein, und wieder so ein Ding, Jesus weiß genau, was passiert. So ein, Jesus ist fähig, das vorher schon zu sagen, bevor es passiert. Jesus sagt hier, Herr Johannes, der bleibt leben. Und Petrus, du wirst sterben. Und das kann man nicht wissen, wenn man nicht außerhalb der Zeit lebt. Das kann man nicht wissen, wenn man nicht die Zukunft kennt. So ein, hey, Gott ist mächtig auch in deinem Leben. So ein, hey, dann vertraue auf seine Leitung, weil er weiß, wie es ausgeht. Ja, und frag danach. Vers 24. Das ist der Jünger, von diesen Dingen Zeugnis abgelegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, ja, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Ja, wir werden Größeres tun als Jesus. Ja, und wir haben das. Überlegt mal, wie viele Menschen erreicht sind, so wie viel passiert ist. So, ja, wie viel Wunder ich allein schon in meinen paar Jährchen mit Jesus erlebt habe. So, ja, wir alle können ein Buch schreiben, so über das, was Jesus gemacht hat. So, ja, von daher, ich versuche Jesus irgendwie in deinem Leben zu finden und da zu halten. So, du wirst sehen, dass du dein eigenes Buch, dass er dein eigenes Buch schreibt. So, dass er wirkt und lebendig ist, so, und dass er dich schon jeden Tag benutzt. So, ich sei froh mit den wenigen Sachen, vertraue auf Gottes Macht. Und das ist echt schwer. So, und für mich ist es echt schwer, als Mensch darauf zu vertrauen, einfach nur irgendwas ins Wasser zu schmeißen und zu wissen, da wird was drin landen, das ich mir nach Hause nehme. Ich habe da keine Macht, ich habe da keine Kontrolle. Ich muss da einfach vertrauen auf das, was kommt. Ja, und so ist es nicht nur beim Evangelisieren, so ist es auch mit unserem Leben als Christ, als Jünger. Sondern wir werden reingeschmissen in die Welt und da sind wir. Wir müssen einfach nur jeden Schritt nacheinander gehen. So, und darauf vertrauen, dass er uns auf den richtigen Weg führt und leitet. Sondern dass er immer für alles sorgt, sondern das macht er. So, und das ist wunderbar. Du bist Gott. So, du bist mächtig. So, du bist Schöpfer von Himmel, du bist Schöpfer von der Erde, du bist Schöpfer von uns Menschen, von, von einem so richtig bewegt. Und ich denke, dass du uns so nah bist und so persönlich und dass du zu uns redest, dass du uns benutzt. Und dass du uns sagst, dass du uns liebst. Mit einer Liebe, die Menschen meistens nicht haben. Und ja, du bist wunderbar. Und ich danke, dass du die Fische nicht nett wirst. Und ich bitte dich, dass du Heilige Geist redest, uns Macht gibst, um uns zu wirken und um uns drumherum zu wirken. Und ja, ich danke dir auch für die Chance heute. Und dass ja, auch ein Fisch mehr am Netz ist. Und du bist wunderbar. Ich danke dir. Amen.